Unser heutiges Thema, das geht vordringlich von Kapitel 4 aus, und zwar heißt unser Thema Stillstand durch Widerstand. Stillstand durch Widerstand. Wir kommen ja immer mehr hinein in dieses wunderbare Buch Esra. Ein Buch, das wirklich auf wunderbare Weise auch die Treue und die Hilfe unseres großen Gottes und Herrn aufzeigt. Und das sehr, sehr praktisch. Uns das auch anschaulich vor Augen stellt. In den vorhergehenden Predigten hatten wir es bereits erkannt und auch betrachtet, wie treu sich eben Gott zu seinen Zusagen stellt. Aber auch allein, wenn wir das wieder gelesen haben heute Morgen von Johannes 14. Wie treu stellt sich Gott zu seinen Zusagen? Wie genau ist das alles eingetroffen, was der Herr Jesus gesagt hat? Auch die Dinge, die er schon vorher sagte, über sein Leiden, über seine Kreuzigung, über seine Auferstehung, alles hat sich erfüllt und noch vieles mehr. Aber auch hier ließ Gott, der Herr, über Propheten, zum Beispiel wie Jeremia und Jesaja, es ankündigen. Wenn ihr so weitermacht, kommt in die Gefangenschaft. Und es ging in die Gefangenschaft. Es hätte nicht sein müssen, aber es kam dann tatsächlich so weit. Aber Gott hat sein Volk schon im Voraus getröstet und Trost zugesprochen. Ich werde euch wieder herausholen, nämlich nach 70 Jahren, wenn die 70 Jahre vollendet sind, werde ich euch wieder in euer Land zurückführen. Und wir wissen bereits, ein Jahr bevor diese 70 Jahre vollendet waren, hatte es Gott zugelassen, dass der König von Persien das babylonische Reich erobern durfte. Auch Babylon hatte seine Strafe bekommen, dass es das Volk Israel in Gefangenschaft geführt hat. So steuert Gott die Dinge, setzt Könige ein und setzt Könige ab. Er sitzt im Regiment. Und unter König Kores von Persien, oder nein, der heißt nicht Kores, sondern es ist, es ist Kores. Unter König Kores oder auch Kyros genannt von Persien hatten die jüdischen Menschen erstaunlicherweise jetzt diese Erlaubnis bekommen. Die jüdischen Menschen, deren Herz Gott erweckt hatte, in die Städte Israels und Jerusalem hinaufzulassen. Hinaufzuziehen, um was zu tun? Um das Haus des Gottes Israels wieder aufzurichten. Das heißt, den Tempel zu Jerusalem wieder aufzubauen. Denn über 70 Jahre waren jetzt vergangen, und das heißt, es war am Ende dieser 70 Jahre, und dieser Tempel lag jetzt 70 Jahre oder circa 70 Jahre in Schutt und Asche. Natürlich auch Jerusalem, die Stadt selbst auch. Zerstört in Schutt und Asche. Fast eine ganze Generation lang. Doch jetzt erfüllte unser Herr und Gott sein Wort, das er an Juda und Israel gegeben hatte. Er hatte das Herz des Königs dazu bewegt und gelenkt, dass die jüdischen Menschen nun wieder hinaufziehen durften nach Israel, nach Juda und in die Stadt Jerusalem. Sie konnten in ihre Heimat gehen, um das Werk Gottes zu tun. Um dem Gott Israels wieder ein Haus zu bauen, den Tempel aufzurichten. Und unsere letzte Predigt, die hieß, ein großes Werk beginnt. Und das wird heute unser erster Punkt sein, ein großes Werk beginnt. Denn ein großes Werk hatte hier begonnen. Und wir haben das letzte Mal schon gesagt, es waren bei weitem noch nicht alle Juden, die damals nach Israel gezogen waren. Nein, es war nur mal, sagen wir mal, eine kleine Abordnung. Es war erst eine Abordnung von circa 50.000 jüdischen Menschen. Viele Priester und Leviten waren mit dabei. Alle, deren Geist für diese wichtige Aufgabe von Gott erweckt worden war. Und wer sich schon ein bisschen mit diesem Buch oder auch mit hier Kapitel 1 bis 3 auseinandergesetzt hat, der sieht oder erstaunt vielleicht auch darüber, welch große Einheit damals bei diesem Volk da war. Zum Beispiel lesen wir in Kapitel 3, Vers 1, wir haben es aber auch vorhin schon in Vers 9 gelesen, ähnliches. In Kapitel 3, Vers 1 heißt es hier, Als aber der siebente Monat nahte und die Kinder Israel nun in ihren Städten waren, kam das Volk zusammen wie ein Mann in Jerusalem. Wie kam das Volk zusammen? Wie ein Mann. Wie eine Person. Wie eine Person, die vorangeht. Wie ein Mann. Denn diese Leute, sie wussten, wir sind hierher gekommen, um eine Aufgabe zu erfüllen. Wir haben einen Auftrag von Gott. Wir haben erkannt und wir wurden von Gott dazu geführt und geleitet. Wir haben ein Herz bekommen. Wir wollen jetzt das Haus unseres Herrn und Gottes wieder aufrichten. Wir wollen den Tempel zu Jerusalem aufrichten. Und wir wollen gemeinsam in völliger Einmütigkeit vor Gott stehen und so auch Gott dienen. Wenn man sich ein bisschen Gedanken darüber macht, dann muss man mal erkennen, was eigentlich im Werk des Herrn die größten Schwierigkeiten verursachen kann. Ich weiß nicht, was ihr jetzt sagen würdet, wenn ich euch fragen würde, was im Werk des Herrn die größten Schwierigkeiten verursachen kann. Wisst ihr, eine der größten Schwierigkeiten, die im Werk des Herrn vorkommen können, das ist, wenn keine Einmütigkeit vorhanden ist. Das ist eine der schlimmsten Dinge, die es geben kann, auch innerhalb von Gemeinden, wenn keine Einheit vorhanden ist. Wo keine Einheit vorhanden ist, da kann auch kein gesundes Vorwärtskommen möglich sein. Das ist völlig unmöglich. Das ist bis heute eben auch in der neutestamentlichen Gemeinde so geblieben. Liebe Freunde und Geschwister, unser Herr und Gott erlegt einen unbegreiflichen Segen auf Einmütigkeit zwischen Geschwistern. Haben wir es nicht extra auch im Monatsprogramm abgedruckt? Psalm 133. Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder einträchtig beisammen wohnen. Denkt ihr, das sagt dieser Psalmschreiber umsonst? Wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beisammen wohnen, das heißt auch einmütig, gleichgesinnt. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons. Ja, hier wird uns das Bild gezeigt vom hohen Priester, dem ersten hohen Priester, dem Aaron, als er gesalbt worden ist mit dem Salböl, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Und der Psalmschreiber vergleicht es wie mit dem Tau des Hermon. Wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions. Denn da selbst hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Das ist fein und lieblich vor dem Herrn, wenn Einmütigkeit da ist, wenn Brüder einträchtig beisammen wohnen. Da hat der Herr den Segen verheißen. Und liebe Freunde und Geschwister, wir alle, wir haben ein hohes Maß an Verantwortung. Auch du und ich. Wir haben diese Verantwortung vor unserem Herrn Jesus, die Einheit und den Frieden in der Gemeinde zu fördern. Aber auch da, wo du hingestellt bist, auch in deiner Familie, in deiner Ehe oder bei deinem Nachbarn oder wer es auch immer sein mag. Wir haben ein hohes Maß an Verantwortung inmitten dieser Welt, aber auch in der Gemeinde, die Einheit und den Frieden zu fördern. Oder ist etwa jemand unter uns auch heute Morgen, der diese Verantwortung einfach so auf sich nehmen möchte? Ja, mir ist es egal, wenn ich ständig irgendwelchen Unfrieden schaffe oder wenn ich anderen in Ärgernis bin. Mir ist es doch egal, wie ich mich in der Gemeinde verhalte, ob ich da zum Frieden diene oder nicht. Liebe Geschwister, das wäre schlimm, wenn jemand so denken würde. Denn er wird von dem Herrn Jesus in Verantwortung gezogen werden. Ich kann es mir persönlich nicht vorstellen, dass jemand so leichtfertig mit Einmütigkeit und Frieden umgehen will. Oder dass er diese Sache überhaupt so leicht sieht. Natürlich, wenn wir von Einheit sprechen, da kommen wir dann später auch noch drauf in dieser Predigt, dann möchte ich natürlich auch die Wahrheit nicht beiseite stellen. Einheit auf Kosten der Wahrheit oder wenn man die Wahrheit beiseite stellt, die wollen wir nicht haben. Die Wahrheit, die muss immer hervorgehoben werden. Und dann ist es die richtige Einheit. Kommen wir jetzt wieder zum Tempelbau. Das Volk war also zusammen wie ein Mann. Und bereits in der letzten Predigt hatten wir uns die Frage gestellt, wie werden diese jüdischen Menschen jetzt mit dem Tempelbau vorgehen? Was werden sie als erstes bauen? Und erstaunlicherweise hatten wir festgestellt, dass sie jetzt nicht zuerst am Gebäude selbst angefangen hatten. Ja, ich hätte gedacht, ja, die bauen jetzt zuerst das Heiligtum, das Allerheiligste, dass da einfach mal das Gebäude aufgerichtet ist. Aber nein, das haben sie nicht getan. Sie haben etwas ganz anderes getan. Sie haben am Vorhof angefangen. Und was haben sie im Vorhof getan? Sie hatten den Brandopferaltar aufgerichtet. Kapitel 3, Vers 2. Und Jesua, wahrscheinlich auf Hebräisch Jeshua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Serubabel, der Sohn Sealtiels, und seine Brüder machten sich auf und bauten den Altar Gottes. Das war ihr Anliegen zuerst. Sie bauten den Altar Gottes Israels, um Brandopfer darauf darzubringen, wie im Gesetze Moses des Mannes Gottes geschrieben steht. Frage an euch, war diese Vorgehensweise so wichtig? Warum zuerst den Brandopferaltar? Da kann doch gar kein richtiger Gottesdienst stattfinden, oder? Den Brandopferaltar zuerst aufrichten, was hat das zu bedeuten? Können wir das bestätigen, dass es richtig war? Ja, wir können es zu 100% bestätigen, es war richtig, den Brandopferaltar vor dem Tempel aufzurichten. Denn wir müssen es bedenken, das Opfer ist wichtiger als der Tempel. Wenn du die Bibel aufschlägst, von vorne bis hinten, dann wirst du sehen, dass sich die ganze Bibel um das Opfer dreht. Die ganze Heilige Schrift dreht sich um das Opfer. Und so können wir auch sagen, das Opfer ist das Fundament der ganzen Heiligen Schrift. Und die Opfer ist auch das Fundament jeglichen Gottesdienstes. Ohne Opfer geht es nicht. Vergessen wir es nicht, was in Hebräer 9, Vers 22 steht. Dort heißt es, fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Wo ist alttestamentlich das Blut geflossen? Am Brandopferaltar. Tiere wurden geschächtet. Tiere wurden als Sündopfer dargebracht. Aber auch als Dankopfer, als Brandopfer und andere. Es musste das Blut von Tieren zuerst fließen, damit die Kinder Israel überhaupt wieder in die richtige Gemeinschaft mit Gott kommen konnten. Damit Sündenvergebung stattfinden konnte. Und wie gesagt, es waren auch Brandopfer von Tieren, was eben auch wieder als Gemeinschaftsopfer gegolten hatte. Das Volk wollte wieder in vollständige Gemeinschaft mit Gott treten. Und es wollte wieder ein Wohlgeruch vor Gott sein. Was hätte es denn gebracht, wenn die jüdischen Menschen zuerst den Tempel aufgerichtet hätten, ohne jegliches Brandopfer zu veranstalten? So hätten sie quasi den Tempel ohne Gott aufgerichtet. Zumindest ohne Gemeinschaft mit Gott. Aber ich habe mich gefragt, ob das überhaupt gelungen wäre. Wahrscheinlich nicht. Ohne Gott wäre das Volk nicht zustande gekommen. Und es hätte auch gar keinen Sinn gemacht. Und so ist es auch für uns wichtig zu lernen, in unserem persönlichen Leben, dass wir nicht irgendwelche Dinge tun und sie einfach tun und tun und irgendwann mal sie Gott hinlegen und vielleicht Gott vielleicht sogar dafür danken oder sagen, ja, es wird schon richtig gewesen sein, aber ich habe es eigentlich ganz ohne Gott getan. Wir müssen jetzt viel mehr lernen, unserem Herrn alles hinzulegen und versuchen, seinen Willen zu erkennen und dann aber auch die Dinge mit ihm und in seiner Gemeinschaft zu tun. Dann kann er uns in der richtigen Weise bewegen und dann wird es auch durch ihn entstehen. Und auch du und ich, wir können nur aufgrund eines Opfers zu Gott kommen. Einen anderen Weg haben auch wir nicht. Wir wissen, unser Opfer ist das Lamm, das sein Leben für dich und für mich im Kreuz gelassen hat. Das ist unser Fundament. Das ist auch das Fundament, auf dem wir heute Morgen hier zusammenkommen. Wenn es das Fundament nicht gäbe, dann wären wir ein loser Club oder einfach eine Interessensgemeinschaft, aber wir hätten kein Fundament. Und nur in dieser Weise können wir auch vor Gott kommen, aufgrund dieses Opfers, das für deine und meine Sünden am Kreuz gestorben ist und dort sein kostbares Blut vergossen hat, ist allein unser Herr Jesus Christus. Er hat sein Leben gelassen, damit wir jetzt völligen Zugang und Gemeinschaft zum himmlischen Vater haben können. Mit Gott versöhnt zu sein, war zwar ein Geschenk. Wir dürfen unseren Herrn auch diesbezüglich immer wieder rühmen und preisen. Was für ein wunderbarer Herr, der sich mit uns selbst versöhnt hat, mit seinem Opfer. Rühme, lobe und preise immer wieder seinen heiligen Namen. Der erste Punkt war, ein großes Werk beginnt. Der zweite Punkt bietet uns noch eine Steigerung dar. Denn jetzt kommen wir zu höchster Motivation und Freude. Zu höchster Motivation und Freude. Es gibt eigentlich nichts Schöneres, als wenn man dem Herrn dient oder Dinge für den Herrn tut und man ist noch hochmotiviert dabei. Und man sieht, Gott wirkt, es kommt etwas zustande. Denn das Volk Israel fing jetzt wieder an zu opfern. Sie opferten morgens und sie opferten abends. Sie opferten Tag für Tag. Ganz ähnlich soll es in unserem Gebetsleben aussehen, dass wir feste Zeiten des Gebetes haben. Nach Möglichkeit wäre es gut, morgens und abends sich eine feste Gebetszeit zu nehmen und es Tag für Tag, natürlich auch unterm Tag, mit dem Herrn verbunden zu sein. Das Volk Israel opferte jetzt wieder Tag für Tag, ganz nach den Vorschriften, wie sie ursprünglich von Mose in der Wüstenwanderung gegeben worden sind, am Berge Sinai. Welch eine wunderbare Sache, wenn ein Volk wieder in Gemeinschaft mit seinem Gott kommt. Es war ja das Bundesvolk. Der Bund war noch da. Und wenn Trümmer wieder aufgerichtet werden, wenn das Werk Gottes wieder aufgerichtet wird und wenn man dann noch zusätzlich in den Schriften nachforscht, in der Tora, in den fünf Büchern Mose, ja, was hat denn Gott alles damals für Vorschriften gegeben? Wie war das jetzt? Was hat Mose gesagt? Was hat er von Gott bekommen? Was waren für Anweisungen da? Wenn man schriftgemäß vorgeht, das ist das ganz Korrekte. Und erkennt, so will es Gott haben und so möchten wir es auch machen, wenn man sich danach ausrichtet. Ja, das wollen wir auch immer mehr in der Gemeinde so tun. Das alles erinnert mich auch an die Anfänge, als ich hier nach München-West hergekommen war. Wenige wissen es noch, hier war nur eine Gemeinschaft, es war eine aufgelöste Gemeinde. Anders habe ich dieses Werk hier nicht kennengelernt. Die Räumlichkeiten drüben, sie waren schon gekündigt, als ich dann hierher gekommen bin. Und verschiedene waren noch bereit, Gemeindebau voranzutreiben. Und die Kündigung der Räume wurde dann bald wieder zurückgenommen. Margret weiß es bestimmt noch, sie war dabei. Und es wurde wieder begonnen, Evangelisation voranzutreiben, Büchertische zu machen und Traktateinsätze, Menschen zu gewinnen. Aber auch der Gottesdienst wurde weiter regelmäßig abgehalten. Doch wisst ihr, was mir noch am meisten in Erinnerung ist? Es war genau der Tag, als wir zum ersten Mal wieder das Abendmahl miteinander gefeiert haben. Das war für mich eine unvergessliche Erinnerung. Das war für mich ein Werk wie Esra und Nehemia. Da wurden diese Dinge wieder eingesetzt, die verloren gegangen waren oder die man zunächst mal beiseite gestellt hatte. Und wisst ihr, es war einfach etwas ganz Besonderes, das Abendmahl wieder in der Gemeinschaft zu haben. Und als Gemeinschaft durch das Opfer und das Lösungswerk Jesu Christi so zum Vater zu kommen. Ich möchte nicht zu weit greifen. Doch ich kann mir schon vorstellen, dass sich auch über solche Dinge der Himmel mitfreut. Das sind schöne Anlässe. Herrlich und feierlich. Majestätisch. Doch vergessen wir es nie. Nur auf der Grundlage des Opfers ist Zugang und Gemeinschaft zum Vater möglich. Einen anderen Weg gibt es nicht. Und nur auf Grundlage des Opfers ist echte Gemeinschaft im Herrn und auch echter Gemeindebau möglich. Anders geht es nicht. Natürlich besteht hier auch ein enger Zusammenhang zum Glauben, zum Gehorsam und zur Heiligung. Steht im engen Bezug zum Opfer. Und ich denke, an dieser Stelle haben wir Israel als ein sehr gutes Beispiel hier vor Augen, gerade hier in Esra Kapitel 3. Sie bauten zuerst den Brandopferaltar und sie fingen an, Tag für Tag nach Vorschrift zu opfern. Und was geschah dann? Dann fingen sie parallel an, den Tempel aufzurichten. Das Opfer lief weiter und der Tempel wurde parallel aufgerichtet. Es wurde für den Unterhalt der Steinmetze und Zimmerleute gesorgt und es wurde Zedernholz vom Libanon angeschifft und wurde nach Jaffa gebracht. Es war ein Riesenwerk, auch die ganzen Baumaterialien zu besorgen. Die Leviten, sie wurden ab dem Alter von 20 Jahren für den Dienst bestellt und dazu verordnet, dem Werk im Hause des Herrn vorzustehen. Letzte Woche haben wir einen jungen Prediger da gehabt, der war 21 Jahre alt, der Jan. Die Leviten, sie wurden ab 20 Jahre in den Dienst einbezogen. Und das ist auch so ein Bereich, da kann man schon auch starten, auch mit Predigen, wenn man die Gabe hat. Und als die Bauleute den Grund für das Haus Gottes legten, wisst ihr, was da geschah? Wir haben es vorhin gelesen, es gab ein gewaltiges Lob Gottes. So wie eine unbeschreibliche Feierlichkeit. Wir lesen hier in Vers 9, Esra 3, Vers 9. Und Jesua samt seinen Söhnen und Brüdern und Kadmiel samt seinen Söhnen, die Söhne Hodavias, traten an wie ein Mann. Wieder diese Einheit. Hier unter den diesen Männern Jesua, Kadmiel, Hodavias und die Söhne, um den Arbeitern am Hause Gottes vorzustehen. Auch die Söhne Henadads samt ihren Söhnen und Brüdern, die Leviten. Esra 3, Vers 10. Und als die Bauleute den Grund legten, stellten sich die Priester in ihren Gewändern auf, mit Trompeten, und die Leviten und die Söhne Asafs mit Zimpeln, den Herrn zu loben, nach der Anordnung Davids, des Königs Israels. Wie schön ist das zu sehen. Jetzt hat man sich noch darauf besonnen, wie war das damals bei David, und auch das war schon schriftgemäß auch festgelegt. Wie war damals die Ordnung? Und man hat diese Ordnung vom König David wieder aufgegriffen, um Gott Ehre zu bereiten. Und wisst ihr, auch wir haben heute denselben Gott. Wir haben keinen Gott, dem Schludrigkeit gefällt. Wir haben einen Gott, dem Ordnung gefällt. Es ist ein Gott der Ordnung. Gott ist kein Gott des Durcheinander und des unorganisierten Chaos. Ja, es wird schon alles irgendwie gehen und wir machen das schon. Das ist nicht, wie es Gott will und wie es Gott gefällt. Wer hat das Tohuwabohu angerichtet? Das Durcheinander. Das war nicht Gott. Das war der Teufel. Auch aus dem Neuen Testament sehen wir viele Stellen, dass es Organisation und Ordnung gab, auch in den Gemeinden. Das ist schriftgemäß. Auch wir dürfen Organisation und Ordnung haben in den Gemeinden. Wir können nur davon lernen, wie es sich biblisch verhält. Und dann auch erkennen, was Gott tut. Wir fragen uns, war es etwa ein Zufall, dass die Israeliten jetzt wieder in ihrem Land waren? War es ein Zufall, dass sie jetzt wieder begonnen hatten zu opfern? War es ein Zufall, dass jetzt der Grund des Tempels wieder gelegt worden ist? Nein, niemals. Genauso wenig es ein Zufall ist, dass sich heute das Volk Israel wieder sammelt im verheißenen Land, in Israel, und immer mehr hinzukommen. Ist das ein Zufall? Nein, das ist Gottes Verheißung, die sich erfüllt. Und wie heißt es in Sprüche 3, Vers 6? Vielleicht können wir das mal aufschlagen gemeinsam. Könnt ihr hier einen Finger drin lassen bei Esra. Sprüche 3, Vers 6. Sprüche 3, Vers 6. Ja, das sind so merkwürdige Dinge, die manchmal auf einen zukommen oder mit was man es alles zu tun hat oder was auf einen zukommt, wo man nicht einordnen kann. Sprüche 3, Vers 6 sollte uns in jeden Tag hineinsprechen. Hier heißt es, erkenne ihn auf allen deinen Wegen. So wird er deine Pfade ebnen. Erkennst du tagtäglich Gott in deinem Leben? Erkennst du ihn im Alltag? Erkennst du sein Wirken? Was alles auf dich einflößt, was dir gefällt oder nicht gefällt, ist eine andere Frage. Wir verstehen sicherlich nicht immer alles, aber wir sollten es zu verstehen versuchen und nach Möglichkeit ihn erkennen, wie Gott mit uns handelt und was er tut. Und wenn er uns auch durch schwierige Dinge weiterbringt, vielleicht auch zurechtbringt, das wissen wir nicht. Es ist nicht alles Strafe, wenn wir auch schwere Dinge erleben oder auch Krankheit und Schwachheiten. Das können auch Dinge sein, wo wir ihm immer ähnlicher werden und wo wir eben noch mehr an ihm festhalten müssen, wo er uns auch ganz genau weiterbringen kann, ohne dass es eine Strafe ist. Viele Christen, die haben so ein Fehldenken. Ja, wenn es mir gut geht, dann liegt der Segen Gottes drauf. Aber wenn ich Schwierigkeiten und Widerstände habe, dann straft mich Gott. Dann stimmt wahrscheinlich was nicht. Es kann sein. Muss aber nicht. Muss bei weitem nicht sein. Gott hat es uns nie gesagt, dass wir immer einen leichten Gang haben werden und dass wir nie Widerstände erleben werden, wenn wir auch alles tun, was er sagt. Hat uns nie gesagt. Das ist ein Fehldenken. Aber es ist halt die Frage, ob wir die Dinge, die uns täglich begegnen, einfach ignorieren oder ob wir auch im Kleinen und im Detail erkennen, wo Gott vielleicht schon für uns vorgesorgt hat oder wo uns etwas zeigen will oder wo uns sogar beschenken will und wir nachher beschämt sind. Das ist lebendige Beziehung zum lebendigen Gott, zu Jesus Christus. Wir sprechen doch die ganze Zeit, wir stehen lebendiger Beziehung zu Jesus Christus, ja? Und wenn es um ein Zeugnis geht, haben wir nichts zu berichten. Warum? Weil wir nicht auf seine Wege achten und auf seine Weisungen. Das ist unser Problem. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Und genau da ist lebendige Beziehung da. Erachten wir die Dinge, die uns begegnen, nicht einfach als billige Zufälle, sondern erkenne den Herrn darin. Die Kinder Israel hatten die Grundsteinlegung des Tempels nicht als einen Zufall erachtet. Das sehen wir hier auch in den Folgeversen. Sondern sie hatten es gewusst, es ist der Herr, der hier handelt. Er hat uns herausgeführt, er hat uns jetzt nach Jerusalem gebracht. Und es ist seine Güte und es ist seine Freundlichkeit, wie wir hier in Vers 11 lesen. Und sie sangen und dankten dem Herrn und lobten ihn. Warum? Dass er so freundlich ist und dass seine Güte ewiglich währt über Israel. Auch alles Volk lobte den Herrn mit großem Freudengeschrei darüber, dass nun der Grund zum Hause des Herrn gelegt war. Das ganze Volk war voller Freude und Dankbarkeit. Gewaltig. Stellen wir uns mal 50.000 Menschen vor, die hier dem Herrn zujubeln, ihm danken und ihm preisen. Doch es gab auch ein paar andere dazwischen. Wahrscheinlich schon auch eine ganze Menge. Denn es waren noch einige von der Generation dabei, die auch noch den vorherigen Tempel, das war der Tempel Salomos, in seiner Pracht und Herrlichkeit gesehen hatten. Und jetzt stehen sie hier vor einem Schutthaufen. Und jetzt war gerade mal wieder der Grundstein oder die Gründung gelegt. Und von ihnen lesen wir hier in Vers 12. Aber viele der alten Priester und Leviten und Familienhäupter, die den früheren Tempel gesehen hatten, sie weinten laut, Esra 3, Vers 12. Sie weinten laut, als der Grund zu diesem Hause vor ihren Augen gelegt wurde, während viele ihre Stimme zu einem Freudengeschrei erhoben. Vers 13. Also dass das Volk das Freudengeschrei nicht unterscheiden konnte von dem lauten Weinen im Volk. Denn das Volk erhob ein großes Jubelgeschrei, dass man den Schall weit hin hörte. Vielleicht auch zu den anderen Völkern hinaus. Da liegt eine große Spannung drin. Erkennen wir das? Einerseits war voller Jubel und Freude da, auf der anderen Seite aber auch ein Weinen. Beides war da. Freude und Weinen lagen so nah beieinander. Auch vielleicht ein Überführtsein von Gottes Güte und von seiner Freundlichkeit. Und die einen jubelten, die anderen weinten laut. Sie waren nicht nur von den Tränen gerührt, sondern sie weinten laut. Vielleicht war es auch ein gewisses Wehklagen. Vielleicht auch eine Buße darüber, dass es überhaupt so weit gekommen war, dass der Tempel zerstört wurde. Und jetzt wieder ein Neuanfang da war. Und der Schall dieser Mischung von Jubel und Weinen war weithin zu hören. Wir sehen, dass das Volk wieder mit ganzem Herzen bei Gott war. Ist nicht da manchmal so, wenn Glaubensgeschwister miteinander vielleicht im Unfrieden waren und irgendwann kommt es wieder zur Verständigung, es kommt zur Aussprache, man versöhnt sich, man freut sich, aber man weint auch gleichzeitig, gehen einem auch die Augen über. Freude und Weinen kann so nah beieinander liegen. Und wir sehen hier, dass das Volk wieder mit ganzem Herzen bei Gott war. Möge das auch bei uns so sein, dass wir unseren Herrn und Gott mit unserem ganzen Herzen und von ganzer Seele und mit all unserer Kraft lieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit aller deiner Kraft. 5. Mose 6, Vers 5. Halbherzigkeiten, die gehen auf Dauer nicht gut. Wir müssen uns schon entscheiden, wem wir dienen wollen und zu wem wir gehören wollen und für wen wir uns einsetzen wollen. Du und ich, wir müssen entschieden sein, Tag für Tag. Und wir brauchen wirklich das Profil eines ganzen Christen, eines hingegebenen Christen. Und wir sollen auch ein Segen für andere sein. Nicht umsonst wurde des Öfteren schon gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Also sei kein ganzer Unsinn, sondern sei ein ganzer Christ. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Überprüfe immer wieder, wo du stehst. Stelle dich wieder ganz auf die Seite Gottes, wenn du abgedriftet bist. Stelle dich ganz auf die Seite deines Herrn. Dann wirst du auch mit gutem Gewissen ihm leben und ihm dienen können. Kommen wir jetzt wieder zu Israel. Und wir staunen, was wir hier für ein hochmotiviertes Volk sehen, das eben hier wirklich wieder so ganz bei Gott ist, wie man sich es einfach wünscht. Und das Werk, das sie tun, das tun sie mit großer Freude und Freimütigkeit, auch mit großer Spendenwilligkeit. Und sie tun es wie ein Mann, wie wir hier zweimal gelesen haben. Und sie tun es ordentlich, das heißt nach den Ordnungen Gottes. Und der Aufbau, er ging ziemlich schnell und rasch voran. Und zwar bis Kapitel 4. Doch jetzt sehen wir, wie etwas anderes geschieht. Kapitel 4 leitet eine Wende ein. Das große Werk hatte nun eine Bremse erfahren. Und jetzt müssen wir uns Gedanken darüber machen, wer will eigentlich die Sache des Herrn immer wieder ausbremsen? Nicht nur damals, sondern auch heute. Wer will die Sache des Herrn ausbremsen? Wir wissen es. Zunächst ist es niemand anders als der Widersacher. Der Widersacher Gottes, der Gegenspieler Gottes, der Teufel ist gemeint. In den Bibelstunden haben wir uns es wieder neu vor Augen gehalten, was der geistliche Kampf bedeutet. Und dass dieser Kampf nicht ein Kampf ist, den wir gegen Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern es geht regelmäßig und immer wieder neu gegen die geistlichen Mächte der Finsternis. Und wir tun manchmal so, als ob die gar nicht da wären. Ja? Die interessieren uns gar nicht und wir machen halt unser Ding und nachher wundern wir uns, wenn wir auf die Nase fallen. Merken wir uns, die Finsternismächte und der Teufel sind Realität und wir müssen auf der Hut sein, wenn wir im Sieg leben wollen. Und so kommen wir jetzt zu einem dritten und letzten Punkt und der heißt die Bremse. Die Bremse des Widersachers. Die Bremse des Widersachers. Und wir lesen hier in Kapitel 4, Vers 1, als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Gefangenschaft dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauten. Vers 2, kamen sie zu Zerubabel, also zu dem damaligen Führer, zu den Familienhäuptern und sprachen zu ihnen, wir wollen mit euch bauen, denn wir wollen euren Gott suchen, gleich wie ihr. Opfern wir ihm nicht seit der Zeit Asarhadons, des Königs von Assyrien, der uns hierher gebracht hat? Also jetzt kommen auf einmal die Widersacher. Hier heißt es Judas und Benjamin, hier sind die Stämme gemeint, die wahrscheinlich in der Nähe dieser zwei Stämme gewohnt haben, diese Widersacher. Und sie kommen jetzt zu Zerubabel, dem damaligen Führer und zu den führenden Häuptern Israels. Und sie haben sich so wohlgesonnen dargestellt. Ach, wollen wir nicht Freundschaft schließen? Wollen wir nicht miteinander dieses Werk tun und den Tempel bauen? Doch wir lesen in Vers 1, sie sind in Wirklichkeit die Widersacher vom Stamme Juda und Benjamin. Sicherlich haben auch wir schon erkannt, dass der Widersacher nicht immer gleich mit Widerstand oder Verfolgung kommt. Oder sagt der Widersacher gleich, ja, ich bin der Böse. Nein, er tritt auch nicht immer auf als brüllender Löwe, sondern wie kann er auch auftreten? Er kann auf ganz leisen Sohlen dahertapsen, dass wir das gar nicht so richtig merken, uns heranschleichen, sich an uns heranschleichen und sich recht freundschaftlich darstellen, recht kooperativ vielleicht auch. Ihr wisst alle, wie es im Garten Eden war. Kam dort der Teufel als ein brüllender Löwe? Nein, kam angeschlichen als die verführerische Schlange. So ganz freundlich trat er an Eva heran, hat Evas Herz gewonnen, hat sich eingeschlichen und hat Eva Fragen gestellt, bis Eva auf den Baum geschaut hatte und sie endlich zur Sünde verführt war. Es war der Verführer im Garten Eden, es war nicht der brüllende Löwe. Und so kam hier der Feind auch hier zu den Israeliten und stellte sich als Freund dar. Hey, wollen wir uns nicht zusammenschließen? Wir können doch zusammen den Tempel bauen, oder nicht? Ich weiß nicht, was wir gesagt hätten. Oh, schön. Ja, wenn ihr uns mithelfen wollt. Und der Widersacher sagte, wir wollen mit euch bauen, denn wir wollen euren Gott suchen, gleich wie ihr. Opfern wir ihm nicht seit der Zeit Asarhaddons, des Königs von Assyrien, der uns hierher gebracht hat. Sie tun so, als ob sie zu den Juden gehören würden. Doch wer waren sie eigentlich wirklich? Diese Frage muss natürlich auch geklärt werden. Sie waren Leute, die der König von Assyrien, dieser Asarhaddon, mit Absicht dort angesiedelt hatte, als das Volk Israel in Gefangenschaft geführt wurde. Hatte dieser König Assyriens hier andere Leute angesiedelt. Und die Absicht war, diese Leute mit Israel zu vermischen. Dass Israel quasi ein gemischtes Volk ist und kein abgesondertes Volk mehr vor Gott. Weil verschiedene Israeliten waren dann doch noch im Land. Später war es genau dieses Mischvolk, was man später die Samariter genannt hatte. Die Juden und die Samariter hatten in der Regel keinen Kontakt mit ihnen. Deswegen wunderte sich auch diese Frau im Jakobsbrunnen, als der Herr Jesus auf einmal mit ihr gesprochen hatte. Was? Ein Jude spricht mit ihr? Normal haben die Samariter und die Juden keinen Austausch. Also daraus gingen die Samariter hervor. Und die Samariter, sie beteten nicht nur den Gott Israels an. Nein, das war eine Lüge. Sondern sie hatten viele Götter. Und sie fügten hierbei vielleicht noch den Gott Israels einfach mit hinzu. Als kleine Beigabe. Aber jetzt die Frage, warum war das Angebot dieser Samariter so gefährlich für die Juden? Es war nicht nur gefährlich, weil sie zusätzlich eine andere Menge von Göttern anbeteten, sondern auch, weil sie eben diese Absicht hatten, sich mit den Juden zu vermischen. Doch das stand eben total im Gegensatz zum Willen Gottes. So wie es Gott für sein Volk, für Israel vorgesehen hatte. Denn Israel war seine Nation und es sollte ein besonderes Volk sein vor allen anderen Völkern und Nationen. Es sollte abgesondert sein. Und Gott hatte es von Anfang an gesagt, als Israel nach in Kanaan eingezogen ist, sie sollen das Land einnehmen und sie sollen die Feinde ausrotten und sie sollen sich nicht vermischen mit den anderen Völkern. In 5. Mose 7, Vers 3 bis 4 heißt es, und du sollst dich mit ihnen nicht verschwägern, du sollst deine Töchter nicht ihren Söhnen geben, noch ihre Töchter für deine Söhne nehmen, denn sie werden deine Söhne von mir abwendig machen, da sie anderen Göttern dienen. So wird dann der Zorn des Herrn über euch ergrimmen und euch bald vertilgen. Gott wollte keine Vermischung. Gott will bis heute, dass sein Volk heilig und somit abgesondert ist. Ähnlich ist es bei uns heute auch in der Gemeinde so geblieben. Auch die Gemeinde soll ein besonderes Volk sein. Es soll sich nicht vermischen. Sie soll heilig sein, abgesondert für Gott. Und das Neue Testament sagt auch sehr deutlich, dass sich ein Kind Gottes nicht mit Ungläubigen vereinnahmen lassen soll, verheiraten soll oder Geschäftspartnerschaften machen soll und andere Dinge. Wie passt Licht und Finsternis zusammen? Es passt nie zusammen. Weil der eine wird sich an Gott hängen und der andere wird seinen anderen Interessen nachgehen. Oder dass sich die Gemeinde des lebendigen Gottes mit irgendwelchen anderen Konfessionen vereinnahmen lässt. Oder gar Religionen, noch schlimmer, geistliche Vermischung betreibt. Das geht nicht. Wir kennen ja die Parolen von heute, da sagt man, lasst uns doch alle eins sein, lasst uns doch alle zusammentun. Und die Ökumene geht mit großen und scheinbar frommen Schritten auch voran und sagt, wir haben doch alle einen Gott, oder? Warum tun wir uns nicht zusammen, ihr komischen Evangelikalen? Warum kommt ihr nicht auch zu uns ins Boot? Und viele laufen schon hinterher. So lasst uns doch zusammenstehen und gemeinsame Sachen machen. Lasst uns doch zusammen das Haus des Herrn bauen. Doch was sagt Gott dazu? Er streicht es durch. Er sagt, nicht mit mir. Nicht mit mir. Er will keine Vermischung. Geht aus von ihnen, mein Volk. 2. Korinther 3, Vers 6. Damit ihr nicht teilhabt an ihren Sünden. Weil sonst kann Gott nicht unter seinem Volk wirken und wohnen. Doch bitte, das heißt nicht, dass wir als Kinder Gottes völlig isoliert in dieser Welt leben sollen. Uns von allem abgrenzen in dieser Welt. Das haben auch schon viele getan. Das ist falsch. Nein, denn wir sind von unserem Herrn und Gott bewusst in diese Welt hineingestellt worden. Einerseits, um Licht und Salz zu sein, um das heilige Volk auch irgendwo zu präsentieren. Andererseits haben wir auch einen großen Auftrag von unserem Herrn und Gott bekommen, nämlich das Evangelium in dieser Welt zu verbreiten und auch letztendlich die Rettung von Menschen voranzutreiben. Seine Zeugen zu sein, seit wir den Heiligen Geist bekommen haben. Und bedenken wir, der Herr Jesus war auch in diese Welt hineingekommen, obwohl er selbst völlig heilig, rein, sündlos und auch unbefleckt, abgesondert von Sünden war. Und wisst ihr, was er getan hat? Er ging hin zu den Sündern. Er ist zu ihnen hingegangen. Er hat Gemeinschaft gehabt mit den Sündern. Aber was war seine Absicht, mit ihnen mitzusündigen? Nein, um sie zu retten, um ihnen die gute Botschaft des Evangeliums zu bringen. Nicht umsonst wurde er deswegen sogar als ein Freund der Zöllner und Sünder beschimpft, weil er hingegangen ist zu den Sündern. Da hat man gemeint, ja, das ist ja der gleiche wie die auch, den kannst du gleich in diese Ecke stellen. Nein. Er ist trotzdem der Heilige, der Sündlose und der Reine geblieben. Aber er ist hingegangen, um die Verlorenen zu suchen und sie zu retten. Anders war es hier im Buche Esra bei den Israeliten. Sie wären eben nicht rein geblieben, wenn sie sich mit diesen Samaritern verbunden hätten, wenn sie mit diesen Leuten gemeinsam den Tempel Gottes gebaut hätten. Und was war jetzt die Antwort der Israeliten auf diese Anfrage, lasst uns doch gemeinsam den Tempel bauen? Esra 4, Vers 3. Aber Serubabel und Jesua und die übrigen Familienhäupter Israels antworteten ihnen, es geziemt sich nicht, dass ihr und wir das Haus Gottes gemeinsam bauen, sondern wir allein wollen dem Herrn, dem Gott Israels bauen, wie uns Kores, der König von Persien, geboten hat. Ja, das war schön, dass sie sich auch noch auf den König von Persien bezogen haben, weil sie haben den Auftrag von ihm bekommen. Aber Gott hat es auch diesem König von Persien deutlich gemacht, dass es so sein soll. Also Serubabel und Jesua, sie beziehen ganz klare Stellung. Und zwar eine Stellung nach Gottes Willen und Gebot. Und sie beziehen sich zugleich auf den Auftrag des Königs von Persien. Und wir können hier sagen, gut gemacht, voll auf Gott und auf das Wort gestützt. Ein großes Lob. Und der Widersacher konnte an dieser Stelle nicht Fuß fassen. Das ist wirklich wunderbar. Und wir können sagen, zum Bösen, mit Verführung hat es nicht geklappt. Wir können hier wirklich sagen, da hat der Teufel verloren. Aber bitte freuen wir uns nicht zu früh. Denn Hochmut kommt vor dem Fall. Gerade wenn man meint, jetzt hätte man den Sieg eingefahren. Der Teufel ist unwahrscheinlich listig. Vielleicht freuen wir uns manchmal zu schnell, aber der Widersacher, der gibt auch nicht so schnell auf. Funktioniert es nämlich nicht mit Verführung, so kommt er dann doch als der brüllende Löwe. Und dann arbeitet er mit Einschüchterung. Wenn er es mit Verführung nicht schafft, dann geht er schnell auf Einschüchterung über. Wir alle wissen ja, was in 1. Petrus 5, Vers 8 steht. Seid nüchtern und wachet. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Das ist die andere Seite. Verführerische Schlange, brüllender Löwe. Ich möchte euch mal fragen an dieser Stelle. Sind nicht auch wir manches Mal etwas überaus naiv? Ich weiß, zum Glaubensleben gehört Naivität. Ich bin oft auch naiv. Und kann einfach nur im Vertrauen auf den Herrn weitergehen. Aber wir sind manchmal so naiv, dass es gar nicht mehr biblisch ist. Wir denken vielleicht manches Mal, wenn wir nur richtig an den Herrn Jesus glauben, wenn wir nur ihm gehorsam sind, wenn wir nur in Heiligung leben, wenn wir nur sein Wort befolgen, dann ist alles gut. Dann werden wir nur Freude erleben, wir werden Frieden haben, wir werden ein harmonisches Glaubensleben haben. Und wir denken, jetzt wird alles gut. Wenn ich doch nur mal dieses Ziel erreichen würde, dann wird alles gut. Aber ich habe es immer noch nicht erreicht und irgendwie klappt es nicht so richtig. Natürlich macht Gott alles gut. Er macht immer wieder alles gut. Das ist Voraussetzung. Doch lass nicht andere Seiten vom Worte Gottes einfach wegfallen, die uns eben auch gezeigt werden. Wo uns ganz klar aufgezeigt wird, dass wir inmitten eines geistlichen Schlachtfeldes stehen in dieser Welt. Und dass der Widersacher unter Umständen schlimmen Schaden anrichten kann. Und vielleicht gerade dann, wenn du das befolgen willst, was Gott sagt, wenn du im Gehorsam stehst, wenn du in Heiligung stehst, wenn du vorangehst, da musst du dich nicht wundern, wenn Widerstände auftauchen. Weil genau das gefällt dem Teufel überhaupt nicht. 2. Timotheus 3, Vers 12 sagt, und alle, die gottselig leben wollen, in Christus Jesus müssen Verfolgung leiden. Verfolgung ist für einen Christen das ganz Normal in dieser Welt. Wenn wir keine Widerstände oder keine Verfolgung erleiden, müssen wir sich fragen, ob es mit unserem Glaubensleben stimmt. Natürlich wollen wir das nicht ständig erleben, aber wenn wir gar nichts erleben, müssen wir fragen, stehen wir mit dem Herrn richtig? Auf wessen Seite stehst du? Und wer ist es denn, der uns verfolgt? Ja, hier in Deutschland erleben wir keine offizielle Verfolgung. Aber wisst ihr, der Teufel steht uns ständig auf den Fersen. Und er kann auch Menschen aufhetzen, dass sie sich dir in den Weg stellen oder dich verleumden oder Widerstände bereiten, wie auch immer. Es muss gar keine offizielle Verfolgung sein. Es ist niemand als der Widersacher Gottes und seine gefallenen Engel, die Dämonen, die uns verfolgen. Deshalb sollten wir uns nicht wundern, wenn wir eben nicht jedermanns Liebling in dieser Welt sind. Wir machen uns oft ganz falsche Illusionen. Du kannst nicht jedermanns Liebling sein, wenn du an Jesus glaubst. Oder wenn nicht immer alles so harmonisch abläuft, wie wir es gerne haben wollten. Ich liebe ja auch die Harmonie. Aber wir müssen realistisch denken, wie es uns die Bibel zeigt. Und wisst ihr, heute haben wir Pfingsten, wir haben die Geburtsstunde der Gemeinde vorhin auch miteinander angesehen. Und in Apostelgeschichte 4, Vers 32, da heißt es, die Gläubigen damals in Jerusalem, sie waren ein Herz und eine Seele. Es war so eine wunderbare Einmütigkeit. Anfangs wie hier in Isra, alles ist zusammengestanden, alles war da. Sie haben sogar die Güter miteinander geteilt. Wie ein Mann waren sie miteinander verbunden. Doch was geschah bald darauf? Der Teufel hat nicht lange zugesehen. Verfolgung ist eingetreten. Genau dasselbe wie hier in Esra erleben, haben wir nach Pfingsten, hat die Gemeinde nach Pfingsten erlebt. Verfolgung ist eingetreten, die Gemeinde wurde zerstreut. Das erste Märtyrium ist entstanden. Wir wissen, dass Stephanus einer der ersten war, der gesteinigt worden ist, und dann ging es weiter. Eine Litanei ohne Ende. Und bedenken wir, bis heute steht die Gemeinde unter dem Beschuss des Teufels. Das ist Tatsache. Und mach dir keine verkehrten Vorstellungen, dass immer alles harmonisch abläuft, wenn wir das tun, was der Herr sagt. Es müssen Widerstände kommen. Aber hoffentlich verursachen wir sie nicht. Esra 4, da sehen wir etwas davon, dass jetzt der Löwe zu brüllen beginnt. Jetzt hatte er begonnen, Lügen über die Juden im ganzen Umfeld zu verbreiten. Die Menschen im nahen Umfeld wurden jetzt dazu aufgerüttelt, alles zu unternehmen, dass die Juden ja aufhören, diesen Tempel zu bauen, dass sie entmutigt werden, damit sie den Tempel nicht bauen. Vers 4, da geschah es, dass das Volk im Lande die Hände des Volkes Juda lässig machte. Also diese Leute, die sich zu den Samaritern stellten, sie hatten dafür gesorgt, dass die Hände des Volkes Juda lässig gemacht wurde und sie vom Bauen abschreckte. Sie ließen die Hände sinken. Ja, noch mehr. Diese Feinde stellten sogar Ratgeber ein, um die Verantwortlichen dahin zu bewegen, das Bauprojekt komplett zu verhindern. Und wenn der Feind so als brüllender Löwe auftritt und hier so ein Abschreckungsmanöver macht und quasi eine Übermacht erzeugt, auch andere mit ins Boot holt, so kann man sehr schnell eingeschüchtert werden. Oder wenn das auch in unserem Umfeld der Gemeinde jetzt geschehen würde, hoffentlich geschieht es nicht, aber das haben wir sind so wenige und da ist so eine Übermacht gegen uns, wie können wir da überhaupt zurechtkommen? Wir haben ja keine Chance. Und die Israeliten, sie waren ja anfangs so hoch motiviert, das Haus Gottes zu bauen. Doch jetzt ließ diese Hochmotivation immer mehr nach. Die Hände gingen runter, das Werk kam in Stocken. Und jetzt hatte der Teufel gegriffen. Jetzt hatte er doch den Erfolg eingefahren. Er konnte tatsächlich das Volk Gottes jetzt aus dieser Hochmotivation herausholen und sie dermaßen entmutigen und demotivieren, dass die Arbeiten im Hause Gottes eingestellt wurden. Sie wurden wirklich eingestellt. Das lesen wir im Folgetext, aber auch aus anderen biblischen Büchern, wie zum Beispiel beim Propheten Haggai. Wenn ihr mal den Propheten Haggai lest und diese Situation kennt, dann wisst ihr ganz genau, wo wir uns bei Haggai befinden. Oder auch bei Sacharja. Das ist eigentlich Voraussetzung, um die kleinen Propheten zu verstehen. Eine schlimme Sache, die damals geschehen ist. Denn der Baustopp, der ging jetzt nicht nur mal ein paar Tage nicht mehr voran. Er ging auch nicht nur mal ein paar Wochen nicht mehr voran. Das wäre noch gar nicht so schlimm gewesen. Er ging auch nicht mal nur ein paar Monate nicht mehr voran. Nein, wisst ihr, der Baustopp, der ging jetzt 10 Jahre. 10 Jahre Baustopp. Das ist tragisch, was hier der Teufel angerichtet hat. 10 Jahre Gottes Werk verhindert. Vielleicht warst auch du schon für verschiedene Aufgaben im Werke des Herrn hochmotiviert. Hast gesagt, ja, das möchte ich tun, da möchte ich mich einsetzen, diese Sache möchte ich vorantreiben. Du warst hochmotiviert, dich für das Werk des Herrn und für den Herrn Jesus selbst einzusetzen, ihm zu dienen. Vielleicht wolltest du vieles tun und hast auch erkannt, was dran ist. Und es war bei dir viel Dienstbereitschaft, Freiwilligkeit und Hingabe zu finden. Als du dich aber in der Aufgabe vorwärts bewegt hast, da hast du dich dann mehr und mehr darüber gewundert, dass es immer so schwierig ist und dass so die Sache so angefochten ist und dass es so schwerfällig vorangeht. Vielleicht hast du dich auch dann gewundert, als eines Tages tatsächlich Widerwärtigkeiten aufgekommen sind, die du nicht verstehen konntest. Ich möchte nur dem Herrn dienen, warum widerfährt mir jetzt dies und jenes? Und du hast dich vielleicht auch darüber gewundert, als du tatsächlich die Freude an dieser Motivation, an dieser Arbeit verloren hast. Und bald warst du entmutigt und hast gesagt, vielleicht ging es auch über Jahre, beim einen oder anderen, und hast gesagt, warum tue ich das eigentlich? Warum lade ich mir diese Arbeit und diese Schmerzen auf, wenn ich ständig nur Kämpfe damit habe? Warum mühe ich mich ab? Und zum Schluss sagt man, es bringt ja doch nichts. Ich war auch schon fast so weit. Aber liebe Freunde und Geschwister, wenn es vielleicht dem einen oder anderen von euch schon so gegangen ist, dann dürfen wir es nie vergessen, dass hier eine andere Macht dahinter steht. Dass Widerstände aufkommen müssen, wenn wir dem Herrn dienen wollen und uns auf den Weg machen. Und wenn wir das erkennen, dass wir tatsächlich in einem geistlichen Schlachtfeld stehen, dann müssen wir nämlich nicht nur unser Vorwärtsgehen planen oder unsere Motivationen vor Augen halten, sondern was müssen wir noch mit einplanen? Und ich denke, das wird immer wieder vergessen, aber auch von mir persönlich. Wir müssen auch den Teufel mit einplanen. Wir müssen auch mit seinem Wirken rechnen. Wir müssen auch seine bösen Strategien und Listigkeiten mit einplanen. Das ist nicht immer leicht. Doch wisst ihr, wenn wir das nicht tun, dann werden wir ein Leben lang auf sein böses Spiel hereinfallen. Eine erfundene Geschichte, die ich schon öfters erwähnt hatte, handelt von Satan und seinen Dämonen. Das könnte aber auch tatsächlich so stattgefunden haben. Wir sehen nur nicht so in die unsichtbaren Bereiche. Und sie haben sich zu einer Konferenz getroffen. Sie haben sich ausgetauscht. Manche Dämonen haben gesagt, ja, da haben wir was zerstört, da haben wir einen Missionaralarm gelegt. Doch dann kam ein anderer Dämon und der hat gesagt, ich ärgere mich so auf diesem Feld, wo du, Satan, mich hingestellt hast. Denn ich versuche alles Mögliche, um diesen Missionar von diesem Feld wegzubringen, aber ich habe es nicht geschafft. Dann wurde auf dieser Konferenz beratschlagt. Und Satan hatte diesem Dämon dann geraten, wenn bisher nichts funktioniert hat, so versuche es jetzt mal mit Entmutigung. Und so hatte sich dieser Dämon auf den Weg gemacht und diesen Missionar entmutigt, wo er nur auch konnte, und ihm Stein in den Weg geworfen und so viel Schlimmes angerichtet, dass nichts daraus entstehen konnte, als dass er einfach immer mehr entmutigt worden ist. Und Satan und sein Dämon oder seine Dämonen hatten Erfolg. Dieser Missionar sagte eines Tages, ich gehe, es ist alles zwecklos. Und liebe Freunde und Geschwister, viele, viele Missionare sind schon entmutigt vom Dienst zurückgekommen. Weil sie Widerstände erlebt haben, weil sie Entmutigung erlebt haben. Und ich denke, viele auch hier in der Gemeinde, die wissen es. Es sind manchmal unbeschreibliche Widerstände da, wenn hier etwas in der Gemeinde vorangehen soll. Lassen wir es nicht so weit kommen. Kalkulieren wir die Dinge ein, schätzen wir sie auch geistlich ein. Und dann im Sieg des Herrn Jesus weiterzugehen. Es ist gut, im Voraus die Absichten des Widersachers mit einzukalkulieren und zu sagen, ja, Widerstände kommen, ich muss mich darauf gefasst machen. Aber ich will mich beständig an den Herrn und an seinen Sieg klammern. Der Apostel Paulus sagte, denn die Anschläge des Satans sind uns nicht unbekannt. Er hatte auch ständig damit zu tun gehabt. Was denkt ihr, was Paulus alles mit den Anschlägen Satans zu tun hatte? Oder sagt an anderer Stelle, eine geöffnete Tür ist mir gegeben, aber der Widersacher sind viele. Und wisst ihr, es ist einfach auch ein geistliches Geheimnis. Da, wo etwas entstehen soll, da kommen manchmal zuerst viele Widerstände, bis dann endlich das Werk zustande kommt. Erkennen auch wir die Anschläge Satans? Oder ist es uns alles egal? Oder sind es billige Zufälle? Oder fallen wir ständig drauf herein? Kalkulieren Sie wir sie mit ein. Es wäre gut. Wenn wir das nicht tun, dann schafft er es, also der Teufel, dich und mich, immer wieder lahmzulegen. Dann schafft er es, das Werk des Herrn zu verhindern. Dann schafft er es, dich und mich zu entmutigen. Doch Zum Abschluss möchte ich auch sagen, es ist nicht immer nur der Teufel. Es kann genauso auch dein Fleisch und deine Sünde sein, die dich vom Werk des Herrn wegziehen und wo man dann sagt, ja, das hat der Teufel getan. Nein, du warst letztendlich dran schuldig, weil du nicht in Heiligung gelebt hast und du nicht gehorsam warst. Vielleicht hat der Teufel noch mitgewirkt in entfernter Weise. Ja, das tut er dann auch schnell. Beides kann möglich sein. Wenn Sünde da ist, dann schiebt Satan meistens noch eins hinterher. Ich möchte zum Schluss kommen. Unser heutiges Thema hieß Stillstand durch Widerstand. Ein großes Werk beginnt, war unser erster Punkt. Zweitens, höchste Motivation und Freude. Drittens, die Bremse des Widersachers. Was lernen wir zum Abschluss daraus? Noch ganz kurz. Ich denke, wir dürfen lernen, dass wir uns in Gottes Werk und Bau einbringen sollen, von ganzem Herzen. Liebe und diene dem Herrn, deinem Gott, mit ganzem Herzen. Und stehen wir miteinander ein vor Gott wie ein Mann. Lass dich nicht durch die Verführungen oder Einschüchterungen des Widersachers durcheinander bringen. Kalkuliere sie mit ein. Lass es nicht zu, dass der Böse dich oder das Werk Gottes lahmlegt und uns zum Stillstand bringt. Sei wachsam, rechne mit seinen listigen Anschlägen und gehe weiter. Und zwar im Sieg des Herrn. Schließen möchte ich mit 1. Korinther 15, Vers 57 bis 58. Das sind Worte, die uns Mut machen. Paulus sagt dort, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott sei Dank, der dir und mir den Sieg gibt, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und darum sagt Paulus, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, nehmet immer zu in dem Werke des Herrn, weil ihr wisset, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Gott hat es gesagt, er wird es auch tun. Und genau das sehen wir auch in den weiteren Kapiteln des Buches Esra. Lasst uns noch beten. Wir preisen dich, lieber Vater im Himmel, für deine große Treue, ja für deine Freundlichkeit und für deine Güte, die ewiglich währt, auch über deinem Volk und Erbe Israel. Wir möchten dir danken, dass du Israel gerade wieder so emporbringst. Und dass auch das, was wir in der heutigen Zeit erleben dürfen, Herr, keine Zufälle sind. Es ist dein Wirken, es sind deine Verheißungen, die in Erfüllung gehen. Und wir danken dir, dass wir auch die Zeichen der Zeit auch an der Gemeinde erkennen dürfen. Das Evangelium breitet sich aus und es ist nicht mal Bedingung, dass du uns zu uns holst. Aber wenn es sich so weit ausgebreitet hat über die Völker der Erde, so wirst du bald deine Gemeinde nach Hause holen und wirst Israel emporbringen. Du wirst es ja auch Gericht über Israel bringen, aber du wirst es wieder einsetzen. Wir danken dir dafür. Möchten aber auch beten, Herr, dass wir immer wieder den rechten geistlichen Blick haben, wachsam sind, auf der Hut sind, auch vor den listigen Anschlägen des Teufels. Vergib uns, oh Herr, wo wir schon so oft darauf hereingefallen sind, auch immer wieder auch schon entmutigt worden sind und uns der Teufel, Herr, von dem Werk, das du uns gegeben hast oder von dem Dienst und von dem Leben mit dir abziehen will. Mach du, Herr, jeden von uns hier wirklich auch sensibel und gib du jedem die richtige geistliche Sichtweise. Und dass wir entsprechend in deinem Sieg, Herr Jesus, den du schon längst für uns vollbracht hast, auch die Dinge angehen, vorangehen, Herr, und dein Werk tun. So möchten wir uns dir anbefehlen auch für die kommende Woche, für die kommende Zeit. Danke, Herr, dass du vorausgehst und dass wir uns freuen dürfen an deinem Sieg. Vielleicht auch mitten unter Widerständen und Belastungen. Du, Herr, hast es ja in deiner Hand, aber ganz sicher auch in der Fülle, Herr, die du uns immer wieder aufs Neue darreichst. Und so möchten wir dich preisen und anbeten. Im Namen Jesu. Amen.